NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Ab heute also nun 4 Auszüge aus diesem Essayband Streiten von Svenja Flasspöhler, die Sie eben schon gehört haben hier bei uns im Interview bei NDR Kultur. Ganz kurz der Hintergrund. Letztes Jahr hat der Hansa Verlag eine Essayreihe ins Leben gerufen, die einfach Leben heißt. Da ging es also los mit Altern von Elke Heidenreich, haben Sie hier auch bei uns gehört. Das meistverkaufte Buch 2024. Dann gab es Schlafen, es gab Lieben und nun gibt es eben Streiten von Svenja Flasspöhler. Streitbare Autorin, Chefredakteurin des Philosophie-Magazins und dieser Essayband Streiten von ihr ist also sehr persönlich. Sie räumt auf mit der Illusion, man müsse Streit unbedingt vermeiden. Das ist ja eben im Interview auch deutlich geworden. Denn falscher Frieden ist auch keine Lösung, sagt Svenja Flasspöhler. Ein Streit, der gut geführt wird, stärkt die Verbindung eher, als dass er sie zerstört. Deshalb beschäftigt sie sich eben mit dem zwischenmenschlichen Streit, ebenso wie mit dem gesellschaftlichen. Ihre Befunde sind beinahe beängstigend aktuell.
Prolog. In den Augen vieler Menschen bin ich eine Frau, die sich gerne streitet und mit einer gewissen Lust angreifbare Positionen vertritt. In der Tat reizen mich bestimmte gesellschaftliche Tendenzen zum Widerspruch. Manche begrüßen das und nehmen mich wahr als streitbare Philosophin, die sich dem Mainstream entgegenstellt. Andere wiederum nennen mich Schwurblerin und meinen, ich sei unsolidarisch, aufmerksamkeitssüchtig und rede über Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. Über eine Sache aber sind sich vermutlich alle einig, dass ich streitlustig bin. Als sei Streit für mich etwas Lustiges, doch in mir wohnt eine andere Erfahrung. Bei dem Wort Streit denke ich an eine sehr frühe Angst, an innere Erstarrung. Ich denke an die Trennung meiner Eltern, als ich noch keine 2 Jahre alt war, an den Auszug meines Vaters, an ein starkes, namenloses Vermissen. Ich denke an eine zerrissene Welt, die von Anfang an da war und die ich nie akzeptieren wollte, im Grunde bis heute nicht. Ich denke an die vielen durchwachten Nächte, später in der 2. ebenfalls krisengeschüttelten Ehe meiner Mutter, weil ich fürchtete, dass im Eifer des Gefechts jemand sterben könnte, wenn es niemanden gibt, der aufpasst. Ich denke an Geschrei, an zerbrechendes Geschirr, an umfallende Regale im Handgemenge. Und an meine Mutter, die eines Tages geht und sich auch nach uns Kindern nicht mehr umdreht. Warum also streite ich? Streit ist kein Diskurs. Zunächst einmal gilt zu klären, worüber wir reden, wenn wir von Streit reden. Dies umso mehr, als die Ermahnung, wir müssten wieder lernen zu streiten, dieser Tage so oft zu hören ist, dass sie in meinen Ohren schon fast ein wenig Wohlfeil klingt. Streit, das schwingt so herrlich mit, was uns doch allen lieb und teuer ist. Wer streiten kann, setzt sich mit Andersdenkenden auseinander, hält die Meinungsfreiheit hoch. Wie sagte Helmut Schmidt, eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine. Ein Satz, den sich eine große Wochenzeitung zu eigen gemacht hat, um ihre Rubrik Streit zu bewerben, die vor einigen Jahren ins Leben gerufen wurde. Streiten, so scheint es, ist etwas Gutes, zumindest dann, wenn bestimmte Benimmregeln berücksichtigt werden. Das ist alles nicht falsch und verfehlt doch das Spezifische des Phänomens. Über das Streiten nachzudenken heißt, sich von Illusionen zu befreien. Ein Streit ist nie harmlos. Der Abgrund der Vernichtung ist immer da. Bereits die Begriffsgeschichte weist eindrücklich auf die Gewalt dieses Tuns hin, und zwar, wohlgemerkt, eine physische Gewalt. So wurde Strit, heißt es im Grimmschen Wörterbuch, schon im Althochdeutschen als Bezeichnung des Waffenkampfes neben anderen Wörtern verwendet. Im Mittelhochdeutschen hat sich Strit gar in massenhaft anschwellendem Gebrauch als allgemeine Bezeichnung des physischen Kampfes durchgesetzt. Nicht umsonst hießen Schlachtrösser, also Pferde, die bis ins 16. Jahrhundert hinein im Kampf eingesetzt wurden, auch Streitrösser. Und noch Luther verwendete Strit regelmäßig im Sinne von Kampf, Schlacht, Krieg. Wer stritt, stach zu, schlachtete ab, löschte Leben aus. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war diese Bedeutung von Streit vorherrschend. Vor gut zwei Jahrhunderten hieß Streiten also noch vornehmlich Kämpfen. Und zwar buchstäblich bis aufs Blut. In unserer Zeit weisen Ausdrücke und Redewendungen wie Schlagabtausch oder Wortgefecht noch auf diese körperliche Dimension hin, die als Möglichkeit immer lauert. Wer einen Streit vom Zaun bricht, lässt einen Streit so heftig und plötzlich eskalieren, wie man eine Latte als Waffe von der nächsten Umzäunung bricht. Ob unter Nachbarn, in der Familie, im Straßenverkehr, bei Protesten, gar im Parlament, ein Streit hat immer das Potenzial, in reale physische Gewalt umzuschlagen. Das und inwiefern sich diese Dynamik gerade in unseren Tagen zeigt, davon wird noch die Rede sein. Eingedenk dieser Eskalationspotenz zeugt der heutige Wortgebrauch von Streiten dennoch von einer zunehmenden Pazifizierung moderner Gesellschaften. Genauer, von einem Prozess zivilisatorischer Sensibilisierung, der körperliche Gewalt einzudämmen und sprachliche Aushandlungen an ihre Stelle zu setzen versucht. Wenn wir von Streiten sprechen, meinen wir keinen Waffenkampf um Leben und Tod mehr. Wer streitet, kämpft nicht physisch, sondern verbal. Und zwar, hier kommen die Benimmregeln ins Spiel, am besten fair, sachlich und lösungsorientiert, getragen von gegenseitigem Verstehen, der Fähigkeit zum Perspektivwechsel. Womit wir allerdings sogleich bei der problematischen Aufweichung des Begriffs, und zwar im doppelten Sinne, angelangt wären. Wer nämlich meint, es sei möglich, sich empathisch und verständnisvoll zu streiten, hat noch nicht erfasst, was Streit ist. Streiten hat mit einem Perspektivwechsel, einem aus sich heraustreten, zunächst einmal nichts zu tun. Ein Mensch, der anfängt, den Gegenstand des Streits mit den Augen des anderen zu sehen, streitet schon nicht mehr, sondern befindet sich bereits auf dem Weg der Verständigung. Genauer, ein Mensch, der die Sicht wechselt und sich auf diese Weise verstehend auf einen Konsens zubewegt, führt keinen Streit, sondern nimmt an einem Diskurs teil. Eine phänomenologische Annäherung mag genauer illustrieren, worin die Differenz besteht. Stellen wir uns zwei Menschen vor, die streiten. Was zeigt das geistige Auge? Menschen, die ruhig einander zuhören, sachlich Argumente austauschen und zwischendurch immer wieder verständnisvoll nicken, wenn der andere redet? Menschen also, die sich, um es mit Jürgen Habermas zu sagen, zur wechselseitigen Perspektivübernahme und zur gemeinsamen Überwindung ihres Egoismus nötigen lassen, um konsensorientiert dem eigentümlich zwanglosen Zwang des besseren Argumentes zu folgen? Wohl kaum. Das Wort Streit evoziert ein anderes Vorstellungsbild, in dem Affekte klar zutage treten und sich die gesamte Atmosphäre völlig anders gestaltet. Wer in einen Streit verwickelt ist, erhebt die Stimme, um ihr Geltung zu verschaffen. Die Gemütslage ist erhitzt, die Gesichtsmuskeln sind angespannt. Die Hände liegen nicht ruhig auf dem Tisch, sondern sind Teil des Gefechts, verleihen den emotional vorgebrachten Worten zusätzlich Kraft. Kurzum, ein Streit ist nie frei von Herrschaft. Hier geht es um Macht, weil Menschen, die wirklich und wahrhaft streiten, einander gerade nicht verstehen. Hier prallen grundverschiedene Seinsweisen, gar Weltbilder aufeinander. Habermas geht davon aus, dass wir, wenn die idealen Bedingungen eines herrschaftsfreien Diskurses gegeben sind, qua Vernunft erkennen, dass wir bestimmte Normen und Werte teilen und so zu einem Konsens finden. Doch, wie sich an gegenwärtigen Großkrisen zeigt, ist das längst nicht immer der Fall. Sind Corona-Impfgegner unsolidarisch oder einfach nur selbstbestimmt? Ist es moralisch und politisch legitim, Waffenlieferungen an die Ukraine zu kritisieren? Migration zu begrenzen? Lassen sich die historischen Hintergründe des Terrorangriffs der Hamas in Israel beleuchten, ohne in sträfliche Relativierung abzugleiten? An solchen Fragen scheiden sich die Geister, spalten sich Familien, scheitern Freundschaften. Der Grund ist, man begreift schlicht nicht, wie der andere so denken kann, wie er denkt. Und man hält dieses andere Denken für derart falsch und fatal, dass es so nicht stehen bleiben kann. Ergo muss es, auch wenn es hart klingt, zu Fall gebracht werden. Natürlich kann es sein, dass nach einem ersten heftigen Streit doch noch der Weg des Diskurses beschritten wird. Doch es ist ebenso möglich, dass die Positionen unversöhnt bleiben, sich der Streit also nicht durch kommunikative Rationalität, wie Habermas es nennt, auflöst. Zu streiten heißt somit im Kern dies, dass ich meine Perspektive gegen eine andere stelle. Voraussetzung dafür ist, dass ich meine Sichtweise für richtig und die andere für falsch oder mindestens für fatal unterkomplex halte und das unmissverständlich zum Ausdruck bringe. Um zu streiten, muss ich also jemandem ins Gesicht sagen können, ich habe Recht und du nicht. Ohne diese Entgegensetzung gäbe es schlicht keinen Streit, sondern vielmehr ein suchendes Gespräch, einen Diskursus, was übersetzt umherlaufen bedeutet. Der Diskurs ist ein besonnenes, wandelndes Denken, das sich durch die Fähigkeit auszeichnet, die eigene Position zu verlassen oder eine solche gar nicht erst zu besitzen. Die sokratischen Dialoge sind für die Dynamik des Diskurses paradigmatisch. Sokrates hat mit den Athener Bürgern, die er in lange Gespräche über Tugend, Krieg oder Pädagogik verwickelte, nicht im eigentlichen Sinn gestritten. Er hat mit ihnen gemeinsam ein Für und Wider erörtert und auf diese Weise falsche Gewissheiten erschüttert. Die Grundhaltung des Sokrates lautete: Ich weiß, dass ich nicht weiß. Wer das Nichtwissen zum Prinzip erhebt, kann hervorragend dialektisch denken, aber nicht wirklich streiten. Wobei Sokrates in den überlieferten Dialogen weitaus besserwisserischer ist, als sein eigener Grundsatz vermuten lässt. Wer streitet, darf nicht von vornherein an sich bzw. der eigenen Sichtweise zweifeln, nicht etwaige Gegeneinwände immer schon mitbedenken, nicht insgeheim glauben, dass der andere vielleicht doch im Recht sein könnte. Vielmehr ist die notwendige Voraussetzung eines Streits eine affektive Unmittelbarkeit, die Zweifel überhaupt nicht aufkommen lässt. Der Affekt ist es, der mich in die Lage versetzt, meine Gewissheit in einem bestimmten Augenblick gegen eine andere entschieden in Stellung zu bringen. Anders gesagt, was ich brauche, um zu streiten, ist die nötige aggressive Energie, verstanden in dem Sinne, wie die Psychoanalyse sie deutet, nämlich als eine affektive Kraft, die zunächst einmal weder gut noch schlecht ist, sondern gebraucht wird, um sich zu behaupten. Ohne Aggression gäbe es keine Streitbereitschaft und auch kein Durchsetzungsvermögen. Ohne Aggression würde ich den Sprung in die harte Auseinandersetzung scheuen wie ein Kind den Sprung vom 5-Meter-Turm. Ohne Aggression lässt sich schlicht nicht streiten. Ganz im Gegenteil, nur durch sie kann ein Streit überhaupt entstehen. Nur durch sie komme ich in die Lage, in einer bestimmten, möglicherweise noch so heiklen Situation zu sagen, das sehe ich anders, um so dann mit argumentativer Schärfe meiner Sicht Macht zu verleihen. Hierbei kommen auch rhetorische Mittel wie die Polemik, griechisch für Streit, Krieg, zum Einsatz, um durch Überspitzungen gezielt die Schwachstellen der gegnerischen Argumentation herauszustellen, ja regelrecht aufzuspießen. Auf diese Weise gebe ich dem Affekt eine Form. Ich verwandle ihn in eine argumentative Waffe, die dazu dient, den Kampf zu gewinnen. Trennlinien. In meiner Kindheit habe ich erlebt, wohin Streit führt, wenn der Affekt als reine Zerstörung agiert. Zur Auflösung aller Bindungen. Vor allem denke ich dabei an meine Mutter, die viel zu verstrickt in ihre eigene Geschichte war, um in ihren Liebesbeziehungen frei zu sein. Der Streit war ihr Schwert, mit dem sie sich durchs Leben und durch ihre Ehen kämpfte. In den Augen meiner Mutter diente dieses Schwert dem Selbstschutz und zielte doch auf Vernichtung. Zum Zeitpunkt meiner Geburt war sie 20 Jahre alt. Stärker als ihre Liebe zu meinem Vater, ihrem ersten Ehemann, war der Hass auf ihren Vater, dessen tyrannischer Macht sie durch die Gründung einer eigenen Familie endgültig zu entfliehen hoffte. Und so geschah im Grunde schon meine Zeugung, wie auch weite Teile ihres späteren Lebens, auch aus einer Rebellion heraus, aus einem großen Nein gegen ihren Vater, der aber, da alles Handeln meiner Mutter in Wahrheit auf ihn bezogen blieb, seine Macht nie verlieren sollte. Diese väterliche Allmacht durchwirkte die Beziehungen zu ihren Männern, und so blieb das Nein meiner Mutter stärker als das Ja. Ihre Ehen zerfielen, so sehr sie sich auch bemühte. An das Streiten zwischen ihr und meinem Vater kann ich mich, da ich noch zu klein war, nicht mehr bewusst erinnern. Dafür aber sehr genau an die Eskalationsstufen im Streit mit meinem Stiefvater, die sich von einem zu laut auf den Teller gelegten Löffel über knallende Türen bis hin zu Handgreiflichkeiten hochschrauben konnten. Vor allem spät abends oder nachts kam es oft zu schweren Auseinandersetzungen. Wenn ich wach in meinem Bett lag, wusste ich manchmal nicht, was ich mehr befürchten sollte. Dass das Geschrei und Geschepper ein Stockwerk tiefer noch stundenlang weitergeht oder dass es plötzlich aufhört, weil jemand tot ist. Ich, oder genauer gesagt mein Leib, weiß noch sehr genau, wie es sich anfühlt, einen solchen Streit zu erleben. Der Atem stockt, im Magen liegt ein Stein, der immer größer wird. Es ist, als würde man selbst ein wenig sterben. Mein Stiefvater verstand nicht, woher die hohe Reizbarkeit meiner Mutter in Wahrheit rührte. Er führte sie meist auf den Alkohol zurück, der in der Tat oft im Spiel war, weshalb sie so schnell die Sachebene verließ und persönlich wurde, warum sie in nahezu allem patriarchale Unterdrückung wähnte. Im Gegenteil, mein Stiefvater fand seinerseits im Freiheitsdrang meiner Mutter immer wieder willkommenen Anlass zum Furor. So verkeilten sie sich ineinander und waren gleichzeitig hilflos wie zwei Schiffbrüchige, die in höchster Seenot den rettenden Ring nicht sehen. Stattdessen rissen sie sich gegenseitig in die Tiefe, versanken im Strudel des Zorns. Die Affekte waren durch nichts gebunden, weil niemand sie durchschaute. Und so konnten sie nach und nach alles zerstören, worauf Beziehungen gründen. Vertrauen, Achtung, Liebe. Nach einem solchen Streit ist es unmöglich, so zu tun, als sei nichts geschehen. Das davor ist unwiederbringlich verstellt. Als ich 14 Jahre alt war, zog meine Mutter aus. Ich blieb, gemeinsam mit meiner gleichaltrigen Stiefschwester und meiner 6 Jahre jüngeren Halbschwester, bei meinem Stiefvater. In meinem konkreten Fall hieß das für ihn, sich tagtäglich mit einem sehr willensstarken, rhetorisch weit überlegenen Kind auseinanderzusetzen, das nach dem Weggang der Mutter alle sportlichen und schulischen Ambitionen fahren ließ und stattdessen exzessiv mit Freunden aus dem Nachbardorf feierte. In meinem Streit mit ihm ging es immer um dieselben Fragen: wann ich nach Hause komme, ob ich trotz Erkältung zur Scheunenparty darf, wie viele Biere mir erlaubt sind. In unserer Gegend war Alkoholkonsum unter 16 normal. Mein unbändiger Durchsetzungswille brachte ein ausdauerndes, wütend loderndes Argumentationsfeuer hervor. Und irgendwann kam von ihm immer der Satz, der mich erst richtig in Fahrt brachte: weil ich das sage. Für mich zeugten diese 4 Wörter nicht nur von großer Hilflosigkeit, weil eine Autorität sich offensichtlich nur noch durch sich selbst zu rechtfertigen weiß. Erschwerend kam hinzu, dass mein Stiefvater mir gegenüber, trotz seiner mächtigen Statur, ein gehöriges Autoritätsproblem hatte. Immerhin war er nicht mein leiblicher Vater, den ich nur an Wochenenden oder in den Ferien sah. Und so gab ich, wenn dieser Satz fiel, nie klein bei, sondern inbrünstig zurück: du hast mir gar nichts zu sagen. Ich weiß im Grunde bis heute nicht, wie mein Stiefvater diese Attacken aushielt. Und mit aushalten meine ich nicht, dass es kein Gebrüll, keine Drohungen, keine Strafen, meistens Hausarrest, leider hatten wir nicht genügend Bettlaken, um aus dem Badezimmerfenster zu klettern, und auch nicht hin und wieder die Entgegnung "du bist wie deine Mutter" gegeben hätte. Ich meine etwas viel Fundamentaleres. Nie, auch nicht nach dem schlimmsten Streit, setzte er mich vor die Tür. Was er hätte tun können. Schließlich gab es auch noch meine Eltern. Mein Stiefvater hatte keinerlei rechtliche Verpflichtung, mich bei sich zu behalten, und er hätte mit seinen leiblichen 2 Kindern schon genug zu tun gehabt. Meine Stiefschwester, die nur 4 Monate älter ist als ich und aus einer ersten gescheiterten Ehe meines Stiefvaters stammt, war damals ebenfalls schwer pubertierend. Und meine kleine Halbschwester war damals gerade erst 8 Jahre alt. Doch mein Stiefvater rührte diesen tiefen, hochsensiblen Punkt nie an. Ich blieb bei ihm und meinen Schwestern, bis ich mit 18 von selbst auszog, um Philosophie zu studieren. Bindungskräfte und Thanatos-Tendenzen. Wenn das Streiten nicht auf Konsens zielt, sondern vom Prinzip der Differenz und von starken Affekten durchwirkt ist, was hält streitende Beziehungspartner, streitende Freunde, streitende Bürger dann noch zusammen? In einer ersten Annäherung ließe sich so sagen: Damit ein Streit nicht eskaliert und die Parteien unwiederbringlich auseinandertreibt, müssen die Bindungskräfte mächtiger sein als der Vernichtungsdrang. Nur wenn die Anziehung stärker ist als die Abstoßung, kann das Streiten eine konstruktive Richtung nehmen. Doch ist diese Bestimmung noch nicht exakt genug. Denn auch Bindungen können destruktiv wirken, etwa wenn sie erzwungen sind. Umgekehrt kann die Bereitschaft zur Vernichtung lebensrettend sein, etwa im Akt der Selbstverteidigung. Was also lässt Menschen im Streit die Verbindung halten? Eine differenziertere Antwort ermöglicht Freud, in dessen Theorie der Antagonismus Bindung versus Vernichtung grundlegend ist. Zentral für das Gelingen oder Misslingen eines Streites wäre aus psychoanalytischer Perspektive das Mischungsverhältnis von Eros und Thanatos, den zwei großen Gegenspielern auf der Ebene der Triebe. Freud schreibt: Das Ziel des Ersten, also Eros, ist, immer größere Einheiten herzustellen und so zu erhalten, also Bindung. Das Ziel des Anderen, also des Todestriebs, ist, im Gegenteil, Zusammenhänge aufzulösen und so die Dinge zu zerstören. Eros und Thanatos, Lebens- und Todestriebe, wirken laut Freud in aller Regel zeitgleich. Genau so erklärt sich das Ambivalente, Rätselhafte, Verstörende, aber auch Lebendige des menschlichen Verhaltens. Etwa, wenn ein und dieselbe Person geliebt und gehasst wird. Oder wenn ich mich streite und ein Gegenüber, dem ich mich nahe fühle, argumentativ niederringen will. Dieses Mit- und Gegeneinanderwirken der beiden Grundtriebe ergibt die ganze Buntheit der Lebenserscheinungen, so Freud in seinem Abriss der Psychoanalyse, woran auch ersichtlich wird, dass die aggressiv trennende Kraft des Thanatos nicht nur schädlich, sondern bis zu einem bestimmten Grad notwendig ist. Ansonsten drohen Kitsch und Konsenszwang, Scheinheiligkeit und Einheitsbrei. Wird die Thanatos-Energie hingegen zu stark, droht der Zerfall. Veränderungen im Mischungsverhältnis der Triebe haben die greifbarsten Folgen, heißt es bei Freud. Ein stärkerer Zusatz zur sexuellen Aggression führt vom Liebhaber zum Lustmörder. Eine starke Herabsetzung des aggressiven Faktors macht ihn scheu oder impotent. Unverkennbar stammen diese Beschreibungen aus einem anderen Zeitalter. Doch lassen sie sich durchaus erhellend auf mediale Streitphänomene unserer Gegenwart übertragen. Im zeitgenössischen TV-Format Talkshow etwa zeigen sich der Typus Lustmord und der Typus Impotenz mitunter in Reinform, zumal dann, wenn die Gesprächsrunden nicht ausgewogen besetzt sind. Lustmörder sind daran zu erkennen, dass sie die Hinrichtung ihres Opfers vor klatschendem Publikum genießen. Dazu sind sie in der Lage, weil sie sich ihrer Macht sicher sein können und die Mehrzahl der anderen Podiumsteilnehmer inklusive des Moderators hinter sich wissen. Und so treten sie, wenn ein einziger Abweichler schon am Boden liegt, vor laufender Kamera noch einmal nach. Dabei muss der Typ Lustmörder nicht unbedingt sichtlich emotional vorgehen. Oftmals agiert er kühl aus seiner Expertise heraus, bleibt ruhig und sachlich. Doch weil die Sache, die ja eigentlich Verhandlungsmasse wäre, aufgrund der Kräfteverhältnisse in der Runde ohnehin als geklärt angesehen wird, kann er sie elegant als Mordinstrument nutzen. Scheu und Impotenz hingegen offenbaren sich in Gesprächsrunden immer dann, wenn dem Mehrheitsdruck trotz eigener Zweifel nichts entgegengesetzt wird. Zwar regt sich das Gewissen, doch man beugt sich, druckst herum, betreibt Camouflage und will vor allem nichts Falsches sagen, was zu den bekannten Lehrformeln und Anpassungsgesten führt. Nahezu unbemerkt dreht man das eigene Fähnlein nach dem Wind, um nicht selbst zum Opfer zu werden. Würde Freud also in den Genuss heutiger TV-Sendungen kommen, wäre seine Diagnose recht klar. Das Spektakel der Talkshow verdankt sich einer fundamentalen Triebunwucht mit strukturell starker Thanatos-Tendenz. Ähnlich fiele seine Analyse digitaler Phänomene aus. Psychoanalytisch gesehen sind Shitstorms nichts anderes als das Resultat einer gelungenen Interaktion zwischen Lustmördern und deren Followern. Allerdings wäre Freud nicht Freud, würde er den Trieb einfach zur Privatsache erklären. Auch ist der Trieb nicht naturgegeben. Gesellschaftliche Bedingungen, Verbote und Imperative bringen das Triebleben in seiner konkreten Form erst hervor. Öffentliche Räume und mediale Mechanismen lassen das Pendel in die eine, also Eros, oder die andere, also die Thanatos-Richtung, ausschlagen. Elon Musks Spielwiese freier Rede etwa lebt eindeutig vom Vernichtungswunsch, der Klicks generiert und gibt der Tötungslust ganz gezielt Raum. Thanatos strebt nach schnellstmöglichem Spannungsabbau. Bei X und Co. findet er die geeignete Plattform. Der zerstörerische Affekt kann und soll sich unmittelbar entladen, um durch Tabubruch Aufmerksamkeit zu erzeugen. Dass dem, der gerade vernichtet wird, nicht in die Augen geschaut werden muss, vereinfacht die Sache. In den sozialen Netzwerken existiert dieses Hindernis nicht. Und vielleicht sind sie gerade deshalb so beliebt. Dass zivilisierte Menschen, die sogar hochsensibilisiert sein mögen für politisch korrektes Verhalten, unter bestimmten äußeren Bedingungen noch die rudimentärsten Höflichkeitsregeln fahren lassen, ist mit Freud leicht erklärbar. Weil in jedem Menschen der Todestrieb wohnt, ist es Aufgabe der Kultur, dieser gewaltsamen Seite in uns Rechnung zu tragen. Meint, eine Kultur, die nur höchste Sittsamkeit verlangt, dabei aber die in uns allen existente Tötungslust vernachlässigt, bekommt früher oder später die Quittung. Sobald sich ein geeigneter Raum öffnet, entlädt sich der Destruktionswille wie ein Schnellfeuergewehr. Freud formulierte diese Gedanken vor über 100 Jahren, am Beginn des Ersten Weltkrieges, der ihn vor die Frage stellte, warum normale, gesittete Bürger plötzlich mit Freude zur Waffe greifen. In pazifizierten Gesellschaften wird das Schlachtfeld ins Digitale verlagert. Die Profiteure des Digitalkriegs sind einzig die Konzerne, die sie hervorgebracht haben. In krisengeschüttelten Zeiten gelten abweichende Meinungen schnell als eine Form gefährlicher Meuterei. Wenn der Kapitän sagt, Segel setzen, und eine Gruppe von Rebellen oder vielleicht sogar die halbe Mannschaft verweigert sich, droht das Schiff im Sturm zu kentern. Allerdings gilt das nur, wenn die Großwetterlage tatsächlich richtig eingeschätzt wird. Manchmal nämlich sind meteorologische Restzweifel nicht auszuräumen. Ist eine allgemeine Impfpflicht wirklich alternativlos? Brauchen wir Schulschließungen? Können Waffenlieferungen der Ukraine tatsächlich zum Sieg verhelfen? Wäre der Kompromiss Land gegen Frieden automatisch der Startschuss für ein neues russisches Imperium? Und so weiter. In solchen Fällen sorgen entsprechende Anordnungen respektive die Aberkennung öffentlicher Äußerungsfähigkeit verständlicherweise für Unmut. Heißt, werden die Grenzen des Sagbaren eng gezogen, um gesellschaftlichen Zusammenhalt in schweren Zeiten zu gewährleisten, erreicht man unter Umständen das genaue Gegenteil. An die Stelle der Bindung tritt der Zerfall. In einer Streitkultur im freudschen Sinn wäre das Mischungsverhältnis zwischen den Antagonismen stimmig. Aggressive Affekte fänden eine sozial verträgliche Form, ohne die Differenz und die lebendige Kraft der Widerrede dabei preiszugeben. Es würde gekämpft, aber niemand vernichtet. Und an die Stelle eines Konsenses, der vorausgesetzt wird, ohne dass in der Gesellschaft eine solche Einigkeit in Bezug auf eine konkrete Frage bestünde, träte die Offenheit eines argumentativen Schlagabtauschs, dessen Ende mit Spannung zu erwarten wäre. Wollten wir also heute von Freud lernen, wäre dies seine Botschaft. Bindung entsteht nur, wo der Widerspruchsgeist nicht unterdrückt wird. Nur wo Aggressionen zur Sprache kommen, kann ihre zerstörerische Kraft in sozialen Zusammenhalt verwandelt werden. Nur wo die Differenz Raum hat, sind größere Einheiten möglich.
Svenja Flassböder liest selbst ihr Essay Streiten, die erste Folge gerade gehört, ab jetzt in der NDR Kultur App für Sie zum Nachhören und auf unserer Homepage ndr.de/kultur.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Mehrere deutsche Reeder haben es offenbar in Kauf genommen, dass ihre alten Tanker in der sogenannten russischen Schattenflotte landen. Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zeigen, dass die Schiffe dafür genutzt werden, Ölsanktionen gegen Russland zu umgehen. Aus Hamburg, Anna Klüspies.
Insgesamt verdienten deutsche Reedereien mit den umstrittenen Verkäufen wohl mehr als 200 Millionen Euro. Betroffen ist unter anderem die Reederei Chemikalien Seetransport GmbH. Das Hamburger Unternehmen hat in den vergangenen Jahren gemeinsam mit anderen Investoren insgesamt 5 Tankschiffe verkauft, die anschließend in der russischen Schattenflotte landeten. Das zeigen die Recherchen. Ein Sprecher teilte NDR, WDR und SZ mit, alle Verkäufe seien in Einklang mit geltendem Recht erfolgt.
China hat Zusatzzölle auf bestimmte Waren aus den USA angekündigt. Peking reagiert damit auf die neuen Handelsbeschränkungen.